Nachdem Thomas und ich euch gestern ein wenig über die Spiele erzählt haben, die aktuell bei uns in Rotation sind, geht es heute wie versprochen weiter mit dem Uncharted 4 A Thief's End Podcast weiter. Wir haben intern schon ein wenig diskutiert gehabt, wer den Podcast macht, wie wir den aufziehen, wer dabei ist und so weiter und so fort. Es ist nie was zustande gekommen. Aber ich habe dann heute einfach nochmal angefragt und derjenige, der sich ursprünglich geweigert hatte, weil ich ein bisschen meckern will, hat sich dann doch freiwillig gemeldet, heute mit mir über Uncharted 4 zu sprechen, nämlich der Kai. Hallo Kai.
Ja, hallo Boris und ein Hallo an die Hörer.
Ja, wir haben nicht nur da Komplikationen gehabt, sondern auch ein bisschen mit Audio-Problemen und so weiter zu kämpfen. Ja. Also es wird eine genauso spektakuläre Folge, wie es Uncharted als Serie ist. Und bevor wir über Uncharted 4 selbst zu sprechen kommen, wollen wir ein bisschen eine kleine Basis schaffen, damit ihr wisst, wo vielleicht unsere Kritikpunkte und unsere Lobeshymnen herkommen über Uncharted 4. Meine Historie sieht so aus. Ich habe mit Uncharted 3 damals angefangen, hab's etwa bis zur Hälfte gespielt und dann fallen lassen. Und auf der Vita dann mit Golden Abyss nochmal ein bisschen weiter in Uncharted in bekannte Gewässer mich begeben. Golden Abyss allerdings erst dieses Jahr tatsächlich durchgespielt, so ein kleines bisschen in Vorbereitung auf Uncharted 4. Und das ist wirklich alles, was ich so zu Uncharted weiß. Ich habe Uncharted 1 und 2 und 3 fast bis zum Ende dank dir, Kai, auch nochmal zumindest sehen können in Let's Play-Form. Und nachdem ich Uncharted 4 gespielt habe, weiß ich nicht mehr, ob ich zur Nathan Drake Collection zurückkehren möchte. Weshalb, erkläre ich später. Aber wie sieht's bei dir aus mit Uncharted?
Ja, wie du schon gesagt hast, Teil 1, 2 und 3 habe ich gespielt. Teil 1 damals, wie er rauskam, also alle zum Release. Teil 1 war damals grafisch natürlich der Hammer. Ja, da gab's zu der Zeit kaum etwas Besseres. Ich weiß nicht, ob Assassin's Creed da schon draußen war, das erste, weil das war ja auch ziemlich spektakulär. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber auf jeden Fall war das eine Grafikbombe. Nur die Baller-Szenen oder das Baller-Gameplay, das war halt irgendwie nicht ganz so perfekt und zu stark vertreten in dem Spiel, fand ich. Wobei sich das eigentlich bis Teil 3 ja auch gehalten hat. Ja, es ist nicht wirklich viel weniger geworden. Aber als Teil 2 dann rauskam, das war dann, da bin ich der Serie verfallen, weil da konnte ich nicht mehr die Finger von lassen. Das ist auch bis heute, würde sagen, mit Uncharted 4 mein Lieblingsteil, weil der Sprung von Teil 1 auf Teil 2 war so enorm, was das Storytelling angeht und die Action angeht, dass bis heute noch zu meinen Lieblingsspielen zählt. Also das habe ich so oft durchgespielt wie kein anderes Uncharted bisher. Ja, und bei Teil 3 war das mit der Action weiter sehr spektakulär und alles hat mir auch gut gefallen. Die Story war auch in Ordnung, aber irgendwie haben sie da das Gameplay wieder so ein bisschen verschlimmbessert. Ich fand das nicht mehr ganz so perfekt wie den zweiten Teil.
Ja, ich habe den dritten nicht durchgespielt, weil ich's zu frustrierend fand, weil die Ballersteuerung irgendwie sau unpräzise ist. Und es kam zu einem Zeitpunkt raus, wo man auf der 360, ich bin ja sehr spät erst mit der PS3 eingestiegen, schon so verwöhnt wurde von Third-Person-Shootern, dass ich das nicht verstehen konnte, wie Uncharted 3 sich so schwammig und unpräzise anfühlen konnte.
Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also in Teil 2 haben sie es besser gemacht, fand ich.
Ja, ich kann dich leider, wie gesagt, nicht beurteilen, weil ich Teil 2 nie gespielt habe. Ah, vielleicht wage ich mich doch irgendwann mal an die Nathan Drake Collection ran. Ich werde später dazu noch ein paar Worte verlieren. Ich will mit etwas anfangen, was dich vielleicht etwas überrascht, aber mein erster Eindruck, den ich dir geschildert habe zu Uncharted 4, kam, als ich das Spiel noch gar nicht hatte. Ich habe dir nämlich per WhatsApp geschrieben, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, dass ich das Uncharted 4 Theme auf YouTube gefunden habe und dass es mir nicht gefällt. Mhm. Erinnerst du dich?
Ja.
Thank you. wenn man es spielt und es dauert etwa eine Stunde, bis das Theme im Spiel selbst erscheint, hat das mir so viel besser gefallen. Und mittlerweile ist das für mich auf einer Ebene mit dem Uncharted 2 Theme. Wenn man es nur so hört und das Spiel nicht gespielt hat, dann klingt das wie ein Stilbruch. Aber wenn man den vierten spielt und dann wie das implementiert ist in die Geschichte und wie dann auf einmal überblendet auf dieses Main Theme, was man kennt, ist das so perfekt abgestimmt, dass ich mich dann doch noch verliebt habe im Nachhinein in das Main Theme. Und ich weiß, dass du auch das Uncharted 2 Theme, also die Variation, mit am besten findest. Was hast du zum Main Theme?
Ja, du spielst jetzt darauf an, wie das halt dann quasi der eigentliche Vorspann ist das ja.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, es ist natürlich spektakulär. Also wenn du das Spiel spielst und dann den Anfang, den Prolog quasi gespielt hast und das dann überblendet in den Vorspann und das Theme dann einsetzt, so ein bisschen variiert halt im Gegensatz zu Teil 1, 2, 3, wo das ja relativ gleich klingt immer. Obwohl es im zweiten halt mir auch am besten gefällt, hast du ja schon gesagt.
Ja, es klingt immer ein bisschen anders.
Ja, es ist nur leicht variiert. Also im Großen und Ganzen klingt es ja ziemlich ähnlich bei den drei Teilen.
Ja.
Und hier weicht es ja doch schon ein bisschen ab. Aber man hört es halt noch raus und das ist irgendwie cool. Also mir gefällt es auch sehr gut.
Ja,
wie es im Spiel eingebaut ist halt.
Es hat eine sehr düstere Atmosphäre und eine sehr bedrückende, beklemmende Stimmung. Es ist wirklich ein tolles Stück. Und wie gesagt, ich bin froh, dass es mir im Nachhinein dann doch gefallen hat, weil die Implementierung gut funktioniert hat.
Ja, genau, das ist
und,
perfekt eingebunden.
Wie es Uncharted 2 schon gemacht hat, es scheint so ein Ding zu sein, der geraden Uncharted-Teile, fängt man mit einem Segment an, was eigentlich erst sehr viel später im Spiel seinen Platz nimmt. Und es hat mich ursprünglich nicht so gestört wie im zweiten Teil, bis mich dann jemand auf etwas aufmerksam gemacht hat, wo ich gar nicht dran gedacht hat. Wie gesagt, das habt ihr nicht mitbekommen, weil wir in der Aufnahme abbrechen mussten, Entschuldigung. Wir werden ein bisschen spoilern, das Spiel ist schon ein bisschen länger raus. Wenn ihr den Podcast also hören wollt, aber das Spiel noch nicht gespielt habt, aber Interesse an Uncharted 4 habt, solltet ihr vielleicht abschalten und es auf jeden Fall selbst spielen. Ich finde, das ist ein Spiel, was man gespielt haben sollte.
Oh ja.
Allein wegen der technischen Facette, das ist unglaublich, was Naughty Dog aus der PS4 rausgeholt hat. Und ja, es ist ein Traum. Aber um jetzt so ein bisschen spoilerig zu werden, ihr müsst euch vorstellen, man will halt später auf eine Insel kommen, wo ein Schatz, der Uncharted-typische Schatz vermutet wird. Und da spielt man diese Bootsektion zu der Insel hin. Es ist alles stürmisch, es sieht unfassbar geil aus und ich bin froh, dass man das nicht doppelt spielen muss. Das ist der Grund, weshalb es mir erstmal doch gefallen hat, im Gegensatz zu Uncharted 2, wo man das praktisch doppelt spielen muss, was ich ziemlich doof finde. Aber jemand hat dann gesagt, und das ist mir wie gesagt nicht aufgefallen, es ist total schwachsinnig, weil man in diesem Prolog auch Sam sieht. Und der stirbt in der ersten Spielstunde. Es ist also total bescheuert zu sagen, guck mal, du bist mit diesem Charakter zusammen im Prolog und dann stirbt er eine Stunde später. Du weißt, dass da keinerlei Dramaturgie drin ist, weil du weißt, der kehrt irgendwann zurück, weil Nate und er auf dem Boot später sitzen. Das ist mir nicht aufgefallen, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das total bescheuert.
Ja gut, das wusste ich auch schon vorher, weil man ja schon in
Klar,
Trailern
wenn man drinne
und
ist.
In Trailern und auch Gameplay-Szenen irgendwie vorher, die man gesehen haben kann, da wurde Sam ja gezeigt und die Szenen, die fehlten halt, auch wenn er dann am Anfang da im Knast halt quasi stirbt.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest dir halt nicht die Berichterstattung angeschaut, du erinnerst
ja,
dich,
okay.
Oh, ich habe auch auf der PS3 immer das gespielt. Es macht von der Erzählung her keinen Sinn, dass die Szene am Anfang drin ist.
Ja, es ist genau das gleiche wie mit Elena, wo Thomas dann sich aufgeregt hat, dass ich gespoilert habe, weil ich ein Bild geschickt habe, wo man Elena sehen konnte, ja. Und die ist halt am Anfang im Spiel nur kurz zu sehen, weil Drake dann sie quasi zurücklässt, also er belügt sie und geht alleine auf Abenteuerreise mit Sam und ich empfand das nicht als Spoiler, weil ich das vorher schon gesehen hatte und es hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre, weil Elena doch schon immer einen relativ großen Teil auch in den Spielen ausgemacht hat.
Ja, aber da siehst du, dass man halt es nicht jedem recht machen kann, weil nicht jeder so in der Materie ist wie wir du hast auch nicht alles gesehen, was ich gesehen habe vor dem Spiel.
Mhm.
Und es gibt sich so die Hand. Ja, aber es geht sehr interessant los, weil, wie gesagt, ich habe ja Uncharted 3 zumindest ein bisschen gespielt. Und da spielt man in einem der früheren Kapitel einen jungen Nathan Drake, der dann zu dem Zeitpunkt auch schon so heißt. Und in Uncharted 4 wird uns gezeigt, der hieß nie, also nicht sein ganzes Leben Drake mit Nachnamen.
Nee.
Ich weiß den eigentlichen Nachnamen gar nicht mehr. Aber um halt den Bruder mit einzubauen, musste man ein bisschen an der Story drehen und wenden. Und so wacht man mit einem young Nathan Drake in einem Waisenhaus auf und trifft dann das erste Mal auf einen jungen Sam. Und so wird ein bisschen die Chemie zwischen den beiden Figuren aufgebaut. Ich war da sehr überrascht, dass man nochmal in die Jugend von Nathan Drake zurückkehrt. Und es hat mich sehr angetan, weil die Beziehung zwischen den beiden schon sehr früh entsprechend auch gut aufgebaut wurde. Und ich Sam wirklich mich verliebt habe über das Spiel über. War eine tolle Einleitung, finde ich.
Ja, passt auf jeden Fall sehr gut. Es gibt ja zwei Sequenzen sogar, wo man ihn spielt, ne, als Jungen.
Ja, das wird später nochmal aufgegriffen.
Also noch ein Kapitel später, genau. Ja, und dann kommt dann halt auch raus, dass die Mutter eigentlich diejenige war, die irgendwie so Abenteurerin war, ne? Und die Kinder das von ihr so ein bisschen übernommen haben.
Ja.
Ja, Mama, die hieß ja nicht Drake. Ich wollte gerade sagen, Mama Drake war ja Abenteurerin. Nee, aber die Chemie zwischen den beiden, die ist klasse. Also die hat mir von Anfang an auch gut gefallen. Obwohl ich ja vorausgesagt habe, dass Sam Nathan hintergehen wird. Das war
das
so klar.
Das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Man erinnert sich an unseren PSX-Podcast. ist passiert, aber nicht zu dem Grad, wie ich es vermutet hatte. Und ich bin froh darüber, dass es so gekommen ist. Weil, wie gesagt, Sam ist mir wirklich ans Herz gewachsen, das Spiel über. Und da werden wir dann noch ein bisschen mehr spoilern, wenn wir da soweit sind. Ich glaube, wenn ich das Spiel jetzt nochmal spielen würde, würde mich das erste Drittel bis Viertel, glaube ich, ein bisschen stören, weil das sehr linear und ruhig ist und sich das später dann aber öffnet und entsprechend Uncharted spektakulär wird. Aber so die ersten 4-5 Missionen sind relativ linear und teilweise auch sehr träge.
Ja, so für zum Einleiten halt, ne?
Ja.
Ich hab's ja schon so weit wieder gespielt, ich hab's ja nochmal angefangen bis... Wo bin ich denn? Irgendwo in Schottland, genau. In der Kathedrale in Schottland bin ich. Da,
okay.
So weit habe ich es bisher schon wieder gespielt, weil ich es nochmal auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen will. Ich habe es ja direkt am Anfang, wie ich es gezockt habe, auf der PS4, habe ich direkt gesagt, okay, so hoch, wie es geht, als Uncharted-Veteran muss ich machen. War auch herausfordernd, muss ich sagen. Also hat gepasst. Ja, und jetzt spiele ich es dann nochmal auf Extra oder Extrem schwer heißt es, glaube ich. Der ja erst freigeschaltet wird, wenn du es einmal durch hast.
Okay. Wie hast du das empfunden, den Anfang nochmal zu spielen?
Gar nicht so schlimm. Klar, ich kannte es ja schon und war dann jetzt nicht mehr irgendwie überrascht oder so, aber es hat mir jetzt nichts ausgemacht.
Okay.
War okay.
Ja, ich will das Spiel auf jeden Fall auch nochmal durchspielen. Und ich bin sehr gespannt, wie ich dann den Anfang finde, ob der nicht vielleicht ein bisschen zu lang und zu dröge ist beim zweiten Mal.
Ja, also mir hat das nichts ausgemacht. Also ich fand das okay.
Okay. Ja, und es kommt, wie es kommen muss, nachdem Sam dann gestorben ist und wieder zurückkehrt, begeben sich die beiden auf ein Abenteuer, weil Sam von einem Mafiosi praktisch gerettet wurde. Nee, es ist ein Drogendealer, ne? Kein Mafiosi.
Ja, ein Drogendealer, irgendwie so ein kubanischer Drogendealer.
Und der sagt ihm halt, weil Sam ihm immer die Geschichten erzählt hat von diesem Schatz, den sie ursprünglich mal finden wollten. Du findest mir jetzt den Schatz in dieser und dieser Zeitspanne. Und wenn du ihn bis dahin nicht hast, bringe ich dich um.
Ich glaube, 3 Monate oder so, ne?
Ja, da Sam und Drake, also und Nate, immer zusammengearbeitet haben, um diesen Schatz zu finden, sucht er natürlich seinen Bruder auf. Und da war im Flashback noch ein dritter Mann im Bunde, der dann unser großer Erzfeind wird, dieses Spiel über Rafe. Der schon sehr psychopathisch rüberkommt im Intro.
Ja, der kommt in dem Intro schon total als Psychopath rüber, stimmt. Ja, und er hat dann, die lernen wir dann in der Sequenz, wo Sully das erste Mal auch wieder auftaucht, kennen, die gute Dame, die seine Komplizin da ist, die eine ganze Söldnerarmee hinter sich hat. Ja, und das sind halt die Feinde, ne? Diese komische britische Dame mit Nadine. Ihrer Söldnerarmee, Nadine hieß sie, genau. Die auch nicht ganz ohne ist, ne, weil die haut ganz schön kräftig dem guten Nathan auf die Fresse,
ey. Ja. Was ich an Uncharted immer doof fand, ist, dass du die verrücktesten Puzzles und Jump-Run-Passagen lösen musst und die Gegner haben es trotzdem irgendwie geschafft, dir voraus zu sein.
Ja, die haben noch Sprengstoff.
Ja, das wollte ich sagen. Das ist diesmal super clever gelöst, weil sie sagen, die Bösewichter sind so bescheuert, die sprengen einfach alles in die Luft, um dahin zu kommen. Ja. Und entsprechend macht das diesmal auch Sinn, dass sie da sind. Und weil sie sich einfach durchgesprengt haben.
Das wird auch immer schön irgendwie durch den Kakao gezogen, weil immer im Spiel irgendwann hörst du mal wieder so und dann, oh ja, jetzt haben sie wahrscheinlich das und das weggesprengt oder so. Ja, ja. Es wird immer wieder schön drauf rumgekloppt, dass die halt so doof sind und alles kaputt machen.
Ja, und ich finde es schön, dass es auch mit der Serie einfach ein bisschen spielt, weil sie sagen, ja, okay, es hat wirklich nie Sinn gemacht, aber jetzt bauen wir es irgendwie ein, dass es Sinn macht und es ist auch sehr lustig halt, dass sie sich da voransprengen und dass die Figuren teilweise wie diesen Rafe eben auch wahnsinnig macht.
Ja, die Sprüche dann von Sam und Nathan teilweise, die sind echt klasse.
Ja.
Das passt immer gut.
Man muss einen 5 GB großen Patch, meine ich, laden. Also zumindest zum Release war das so. Großen Day One Patch.
Weiß ich gar nicht.
Und der hat den Fotomodus reingebracht. Ein paar Stabilisierungsdinger, ein paar kleine Bugs ausgebügelt und so weiter und so fort. Das Spiel sieht so gut aus, das ist das erste Mal, dass ich den Fotomodus aktiv benutzt habe. Es gab so ein paar Momente, da habe ich gesagt, wow, das sieht so gut aus, das sieht so fantastisch aus vom Setting her. Ich muss einfach mal kurz in diesen Fotomodus abdriften. Und wie das üblich ist bei diesen Fotomodi, hast du zigtausend Filter und Optionen, um das Bild anzupassen. Ja. Und ich werde ein paar davon meiner Schnappschüsse mit in den Post packen. Es ist unglaublich, was Naughty Dog aus der PS4 rausgeholt hat. Weißt du, ich weiß nicht ganz, weshalb wir jetzt schon sowas wie Neo und Scorpio brauchen, wo Uncharted 4, The Order, Arkham Knight gezeigt haben, dass wir noch lange nicht am Limit sind und gerade erst anfangen, diese Konsolengeneration wirklich auszureizen. Und Uncharted 4 ist ein atemberaubend gut aussehendes Spiel.
Da gebe ich dir recht. Aber als intensiver PC-Spieler muss ich dir dann sagen, ja, es sieht super gut aus für PS4. Aber wenn ich die Kamera drehe und das leichte Ruckeln bei den Kameradrehern sehe, was einfach daran liegt, dass es nicht konstant mit 30 FPS läuft, auch wenn es immer gesagt wird, dann geht das besser heutzutage schon von der Technik her. Das tut mir dann immer ein bisschen weh, weil es wirklich, wirklich super schön ist, das Spiel. Und atemberaubend ist. Und auch, ja, The Order sah super gut aus. Aber die laufen halt wirklich nicht konstant flüssig mit 30 FPS. Und schon gar nicht mit 60, wie halt PC-Technik das schafft.
Ja, aber ein PC kostet auch doppelt bis dreifach so viel.
Ja, gut.
Es gibt sich immer die Hand. Und ich finde, also die Ruckler habe ich nicht bemerkt. Das Einzige, was ich mal hatte, war, dass eine Textur wirklich lange nicht nachgeladen hat. Das war einmal und ich musste dann die Kamera wegdrehen und dann wieder raufgucken, dass er endlich geladen hat. Und das war das einzige Mal, dass ich ein grafisches Defizit festgestellt habe beim Spiel. Und das war auch fast am Ende. Also
ja, und in den Baller-Sequenzen, also wenn viele Explosionen und so sind, gibt's leichte Slowdowns.
Habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Wie gesagt, es ist schon länger raus und ich habe es relativ nah zum Release durchgespielt. Hab ich so nicht mehr im Kopf.
Ja, gerade zum Ende hin, wenn du ziemlich häufig mit Raketenwerfern und sowas beschossen wirst, dann geht da schon mal die Framerate ein bisschen in die Knie. Ja, und das mit dem Kameradrehen, das ist irgendwie, ich weiß es halt, weil ich flüssiges 60 FPS Spielen gewohnt bin auf dem PC. Wenn du die Kamera drehst, das, also es hakt nicht komisch oder so, sondern es ist wirklich konstant, dass es so ein bisschen ruckelig schwenkt. Und daran merkst du halt, das sind nicht unbedingt 30 FPS. Oder sie haben das Kameradrehen irgendwie so begrenzt, damit es nicht irgendwie Slowdowns gibt oder sowas. Ich kann's nicht sagen, es fühlt sich merkwürdig an. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, weil das Spiel für PS4-Verhältnisse wirklich, wirklich super schön ist. Also ich habe, glaube ich, noch kein, also selbst die Order, was gut aussieht, sieht nicht so gut aus wie Uncharted 4.
Ich finde, Order sieht technisch beeindruckender aus. Also rein auf der technischen Ebene.
Mhm.
Aber Uncharted 4 hat den besseren Artstyle in diesem Fall. Ich war immer sehr angetan, wenn du, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber es sah sehr italienisch aus, die Gegend. Das war bestimmt Spanien oder so. Ich lieg bestimmt wieder 100 Meilen daneben, aber
in Italien, da wo die auf der Ausstellung sind.
Genau, diese Ausstellung.
Das ist
da,
Italien.
Da kletterst du ein Haus hoch,
mhm,
und da ist eine Häuserwand bewachsen mit Wein, mit irgendeiner Flora, Fauna. Da wächst halt Gewächs hoch, ja. Und du konntest die Blätter zählen, du konntest, wenn du halt in den Fotomodus gegangen bist, so nah ranzoomen, es sah alles so klar aus und du konntest die Fasern praktisch zählen. Es ist so unnötiges Zeug, was eigentlich nicht rein muss, aber wo halt einfach durch die Auflösung und die höheren Texturauflösungen auch alles so zusammenspielt, dass es einfach ein tolles Bild ergibt. Und im Gegensatz zu anderen Spielen ist halt teilweise wirklich, wenn du da rumhüpfst, alles bewuchert mit Gras, Bäumen, Sträuchern, Blümchen, und es sieht so beeindruckend aus, wenn du da durch dieses Gras schleichst und du weißt, das ist wirklich alles gerade hier irgendwo da und ich kann da durchlaufen, und das ist nicht so wie zum Beispiel als GTA 5, meine ich, auf die PS4 geportet wurde, dass dann halt mehr Gras da ist, aber nicht überall. Sondern dass dann überall noch ein bisschen so diese Textur da ist und nicht wirklich Gras rauswächst. Und das hat mich sehr beeindruckt. Klar ist es dadurch erkauft, dass man ein lineares Spiel hat, aber es sah unglaublich beeindruckend aus, wie dicht alles bewachsen war.
Ja, überhaupt die ganzen Texturen, die sind einfach wunderschön. Also auch von der ganzen Farbstimmung her, das ist Wahnsinn. Wenn du später mit dem Jeep da unterwegs bist oder so, die Farben, das Farbspiel, was da stattfindet, das ist echt der Hammer. Also unglaublich schön.
Ja. Mein größter Kritikpunkt, und da habe ich wirklich viel geflucht in dem Spiel, ich habe es auf normal durchgespielt, sind die Ballereien. Und jetzt komme ich auf den Punkt zurück, dass ich die Nathan Drake Collection eigentlich nicht spielen möchte, ist, dass es für Uncharted 4 schon runtergeschraubt wurde. Ja, man ballert nicht so viel wie in Uncharted 1 bis 3.
Das stimmt.
Und ich bin vor allem zum Ende hin teilweise echt wahnsinnig geworden, weil ich nicht genau weiß, wie das mit den Gegnern in dem Spiel funktioniert. In Schottland hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass Gegner hinter einem spawnen. Und zwar kann man viele der Ballereien umgehen, indem man rumschleicht und alle leise ausschaltet. Und das funktioniert sehr gut. Das habe ich einmal perfekt hinbekommen. War ich sehr stolz auf mich. In Madagaskar, der erste Turm war das, glaube ich, wo ich das perfekt geschafft habe. Aber in Schottland wurde ich dann halt einmal entdeckt. Okay, denke ich mir, ballerst du die 2, 3 Leute, die noch da sind, weg. Habe ich gemacht. Und dann kamen auf einmal Leute hinter mir, wo eine Schlucht war. Und vor mir war auch eine Schlucht. Wo kommen die her? Das war noch nicht so schlimm wie dann am Ende, wo du dann halt wirklich von einer Ballerei, ja, leider sehr Uncharted-typisch, in die nächste gejagt wirst. Und dadurch, dass du in den Levels oft Höhenunterschiede hast, was sehr ärgerlich ist, wenn du vor allem in natürlichen Umgebungen bist, da gibt es später eine Ruine, die dann auf einem Felsen steht, und du kannst unter dem Fels durch, über den Fels durch, an dem Felsen entlang, und da bin ich fast wahnsinnig geworden. Und du hast es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich will gar nicht wissen, wie du dir die Haare rausgerissen hast in den Momenten.
Es ging eigentlich. Klar habe ich ab und zu auch geflucht, aber im Großen und Ganzen kam ich eigentlich ganz gut zurecht. Ja, du sagst es schon, also viel schleichen, möglichst immer versuchen, viele Gegner erstmal irgendwie so um die Ecke zu bringen, ohne zu ballern, was aber in den späteren Passagen fast nicht mehr möglich ist, weil du keine Deckung hast. Ja, also deine Ruine oder so, da kriegst du 1, 2 ausgeschaltet und dann hat dich schon wieder irgendeiner gesehen.
Ja.
Es gab irgendwo eine Sequenz, wo du auch ziemlich viele Gegner hattest, da konntest du aber unten drunter irgendwie im Wasser rumschwimmen, unter der Ruine oder unter den Bauten da.
Ich glaube, das ist die Ruine, die ich meine, ja.
Ja, da bin ich immer abgetaucht. Da habe ich die nach und nach alle erledigt. Und jedes Mal, wenn die mich gesehen haben, bin ich ab ins Wasser, hab gewartet, bis die wieder angefangen haben, relativ normal zu patrouillieren. Und dann habe ich mir die nächsten ein, zwei Gegner genommen und ausgeschaltet und dann wieder ab ins Wasser. Und so habe ich mich da durchgefuscht, sozusagen. Bis sie alle irgendwann platt waren. Das ging ganz gut.
Ja, das ist auch, glaube ich, etwas Neues, ne, in der Serie, dass die Gegner diesmal auch so ein Metal Gear Solid Alarmsystem haben, dass sie nicht sofort auf dich ballern, wenn sie dich entdecken, sondern sagen, hä, was war das?
Ja, das
ist neu.
Und
dann kommen sie da einzeln hin und dann kann man sich, wenn man sich gut anstellt, auch nochmal jemanden per Stealth-Kill ausschalten, ohne dass man entdeckt wird. Ich meine, das war nicht so in den vorherigen Teilen.
Nee, war es nicht. Das ist neu, ja.
Ja, und mein größtes Problem, weshalb mich die Ballereien halt so gestört haben, ist, dass es sich immer noch nicht so präzise anfühlt. Es fühlt sich besser an als in Uncharted 3, um Welten besser.
Ja.
Sonst hätte ich nicht durchgespielt. Aber es ist immer noch nicht so präzise wie vergleichbare Third-Person-Shooter. Und ich habe gemerkt, dass ich etwas sehr vermisse von Golden Abyss. Und zwar, dass man in Golden Abyss per Gyro-Sensor noch minimal nachjustieren konnte. Und das habe ich hier so vermisst. Ich wünsche, es wäre eine Option drin, dass wenn du jemanden anvisierst und dann halt nicht den Stick benutzen musst, sondern wenn dein Fadenkreuz einen Millimeter neben dem Kopf ist, dass du dann halt mit einer leichten Gyro-Bewegung dann auf den Kopf ziehen kannst, weil Kopfschüsse sind zum Glück gut ausbalanciert. Man kann die meisten Gegner so mit einem Schuss erledigen. Aber es ist mir oft, ich habe halt oft daneben geschossen, weil ich mit dem Stick zu empfindlich vielleicht eingestellt hatte und immer übers Ziel hinausgeschossen habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so dann entsprechend oft auch leider entdeckt wurde. Es hat mich sehr gestört, wie unpräzise sich das immer noch anfühlt. Und das Komische ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Uncharted 4 ein schnelleres Tempo hat, aber das hatte ich zum Beispiel in Last of Us schon gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob sie da sich gesagt haben, weil Uncharted ein Actionspiel ist, müssen wir das irgendwie flotter drin haben, oder ob Last of Us einfach im Endeffekt wirklich präziser war von der Steuerung.
Kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber bist du sicher, dass es nicht eine Option gibt, dass du die Bewegungssensoren benutzen kannst?
Weiß ich nicht.
Ich bin ja fast schon versucht, die PS4 anzuschmeißen und nachzugucken, weil ich meine, ich hätte irgend sowas mal gesehen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du es einmal durchgespielt hast, dann gibt es die Option, die Zeitlupenfunktion einzuschalten. Und zwar ist das dann immer dann, wenn du zielst über die rechte Schultertaste. Ja, also wenn du anvisierst, dann geht das Spiel in eine Slow Motion. Und damit kannst du natürlich super präzise Kopfschüsse verteilen.
Okay.
Das macht richtig Laune. Also ich benutze die mittlerweile auch und das macht richtig Spaß.
Ja, wie gesagt, ich will's ja noch mal ein zweites Mal durchspielen und vielleicht mache ich das für den Durchlauf.
Ja, musst du dir
unterhauen. Und dann gucke ich auch noch mal nach, ob man diese Bewegungssteuerung optional zuschalten kann.
Musst du dir über die Bonussachen freischalten. Also das, du kriegst ja so, ist ja so ein Punktesystem, wenn du es durchgespielt hast, hast du ja so ein paar Punkte und die kannst du dann halt auf so Bonussachen verteilen. Ich habe zwei Sachen aktiviert, einmal gespiegelte Welt und diese Zeitlupenfunktion und muss sagen, die Zeitlupenfunktion hat sich gelohnt, die gespiegelte Welt nicht unbedingt, weil auch die Texte und so auf den Hinweisen alle gespiegelt sind und man die nicht lesen kann. Ja. Na, das war klar. Ich habe die PS4 schon länger nicht mehr angehabt. Ich muss die Systemsoftware aktualisieren.
Ja.
Ja, wie gesagt, aktiviere die Zeitlupenfunktion, dann sind die Baller-Orgien nicht mehr ganz so tragisch.
Welche Art von Sequenz hat dir am besten gefallen? Weil ich habe gemerkt, Uncharted 4, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb ich mit Uncharted so im Endeffekt nie wirklich warm geworden bin, macht mir am meisten Spaß, wenn es strikt linear ist, wenn es nur einen Pfad im Endeffekt gibt. Und da bin ich wirklich sauer, dass sie das auf der PSX gezeigt haben letztes Jahr. Die Sequenz, die mir immer spontan jetzt, wenn ich an Uncharted 4 denke, in den Kopf kommt, ist, nachdem du in diesem Kirchturm warst und den zerstört hast von innen,
ja.
diese lange Verfolgungsjagd mit dem Söldnern von Nadine durch diese Stadt in Madagaskar durch, das war so, also selbst wenn ich nahe dem Tod war, hat sich das immer fair angefühlt, weil dadurch, dass du halt in so einer linearen Passage warst, du nicht das Gefühl hattest, dass jetzt von hinten jemand plötzlich kommt, der völlig unerwartet da war. Du hattest immer genug Deckung dadurch, dass du in diesem von Truck zu Truck gesprungen bist und die halt links, rechts und hinten Deckung hatten, die dann nach und nach erst zerstört wurde und nicht mit einem Schuss oder so. Und dieser Adrenalinschub in diesen linearen Sequenzen, wo du wirklich im Bruchteil einer Sekunde reagieren musst und nicht vorausplanen kannst, das hat sich immer so gut angefühlt, dass ich allein deswegen schon sagen muss, ich muss das nochmal spielen, um diesen Schub, diese Action, diese gebündelte Action einfach nochmal zu erleben. Es hat mir immer dann am meisten Spaß gemacht, wenn ich so wenig Freiraum wie möglich hatte, was extrem komisch klingt, weil die offenen Areale sind ja auch was Neues in Uncharted und an sich funktionieren die ziemlich gut. Aber ich habe gemerkt, dass da oft Leerlauf entstanden ist, den ich so nicht brauche in einem flotten Action-Titel.
Ja, du meinst die Sequenz, wo Sam da auf dem Motorrad durch die Gegend fährt, ne?
Genau.
Ja, die ist gut. Wobei ich sagen muss, dass mir eigentlich am besten der Teil bei der Auktion gefallen hat. Ich fand, das war irgendwie storymäßig so mit das Coolste.
Das ist aber auch sehr linear.
Das stimmt, ja, das ist sehr linear. Aber ich fand halt die Chemie da, die da so stattfindet zwischen Sam, Sully und Nathan, ziemlich geil. Ich habe ein paar Mal echt gut gelacht.
Ja. Ich habe es auf Englisch gespielt. Ich weiß nicht, auf welche Sprache du es gespielt hast.
Ich habe es auf Deutsch gespielt.
Okay.
Beim ersten Mal immer.
Die Chemie zwischen, oh Gott, Nolan North und Troy Baker spricht den Sam.
Ach.
Die ist so gut im Englischen. Und wenn, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht, wer Sully im Englischen spricht, aber wenn er dann noch dazukommt bei dieser Auktion und der traut Sam am Anfang nicht, es baut sich so schön auf, wie diese Figuren miteinander agieren, weil auf dieser Auktion ist jeder im Anzug und Sully spielt dann halt den Lockvogel, um ein bisschen Ablenkung zu schaffen in der Auktion selbst, während Sam und Nate außenrum versuchen, da ein bisschen Chaos zu stiften. Und diese Art, wie die Charaktere in dieser Situation dargestellt werden, ist so herrlich. Ich liebe es, was Uncharted schon immer richtig gemacht hat, sind die kleinen Dialoge zwischen den Charakteren. Und die sind während der Auktion besonders stark. Und wenn man in Madagaskar rumfährt, da gab es nämlich eine Situation, da haben Sully und Sam miteinander gesprochen. Und wenn man dann an einem bestimmten Checkpoint kommt, sagt Nate automatisch irgendwas. Und was ich extrem geil fand, war, dass Sully dann danach gesagt hat, nach dem gescripteten Event, Sam, wo sind wir stehen geblieben? Und dann führen sie das Gespräch genau dort weiter. Genau. In GTA 5 und ich weiß nicht mehr, wie es in GTA 5 ist, aber in GTA 4 war das so, dass das Gespräch entweder von vorne anfing, nach einem gescripteten Gespräch, oder halt einfach gar nicht mehr weiterlief. Und das hat mich immer geärgert, deswegen bin ich in GTA immer stehen geblieben, um das Gespräch zu Ende zu hören und nicht weiterzufahren. Aber hier ist das so menschlich rübergebracht, dadurch, dass sie halt sagen, okay, wo sind wir stehen geblieben? Und dann führen sie ihr Gespräch ganz normal weiter, dass es sich wirklich wie Interaktion angefühlt hat zwischen zwei echten Menschen. Das trifft Uncharted immer gut und das haben sie in Teil 4 wirklich perfektioniert.
Ich glaube, in GTA ist es so, wenn du zum Beispiel irgendwie im Auto oder so das Gespräch hast und knallst irgendwo gegen, dann unterbricht der und fängt dann den Satz, den er gerade gesagt hat, einfach nochmal von vorne an. Mit der gleichen Betonung, mit allem gleich. Das ist immer so ein bisschen Bruch, aber ist nicht so tragisch.
Ja, aber oder wenn du im Missionsmarker fährst, dass dann halt einfach das Gespräch abbricht. Und sowas ist halt hier nicht drin.
Nee, das stimmt. Also gerade die Dialoge, also auch im Deutschen, ich meine, du kennst die deutsche Stimme von Sully ja wahrscheinlich.
Ja.
Das passt so super und ich kann nur sagen, das ist auch, ich meine, es mag im Englischen besser sein, logisch, aber es ist auch im Deutschen ziemlich lustig, also das passt schon.
Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, ich habe Untertitel eingeschaltet, auf Deutsch gestellt. Es kam nie Untertitel. Muss man irgendwas Bestimmtes drücken im Spiel, dass das kommt?
Du kannst mit der Quadrattaste, glaube ich, die Untertitel ein- und ausschalten. Okay.
Weil wieso schalte ich die an und muss die dann im Spiel separat nochmal aktivieren? Das hat mich sehr gewundert.
Du hast vielleicht deaktiviert. im Spiel.
Du wirst am Anfang gefragt, Sprache und so weiter. Ich schalte Untertitel ein, die will ich auf Deutsch haben, weil ich halt, wie gesagt, auf Englisch spiele. Und vielleicht sprechen die Charaktere so weit weg, dass ich das halt gerne lesen möchte. Und das kam einfach nicht. Ich wusste nicht, dass man eine Taste drücken muss. Das ist ziemlich blöd kommuniziert worden, muss ich sagen.
Übrigens, ich habe gerade Uncharted gestartet. Es gibt keine Option für die Bewegungssensoren. Ich habe jedenfalls nichts gefunden. Es gibt nur eine Autozielfunktion, die du in 10 Stufen, glaube ich, anpassen kannst.
Die habe ich ausgeschaltet, weil
ich auch
ganz ancheaten möchte ich mir den Sieg dann auch nicht.
Ja, wenn du die Zeitlupenfunktion einschaltest, ist das ja mehr oder weniger schon.
Ich meine beim ersten Durchlauf.
Ja, ich habe es ja auch ausgeschaltet. Und jetzt habe ich die Systemaktualisierung gemacht und jetzt lädt er einen 6,3 Gigabyte großen Patch runter.
Das ist aber nicht der Day One Patch, oder? Weil den müsstest du eigentlich drauf haben.
Er hatte schon mal, wie ich das zweite Mal durchspielen wollte, hat er schon mal einen Patch geladen.
Okay.
Aber jetzt lädt er gerade noch einen runter. Uncharted 4 Version 1.08 lädt er gerade runter und der ist 6,3 Gigabyte groß.
Okay.
Keine Ahnung, was es ist.
Ich vermute, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt nur noch Multiplayer-Zeugs ist.
Vermutlich, ja.
Hast du den gespielt?
Nein, weder bei den ersten drei Spielen noch jetzt hier in Teil 4.
Ich meine, der wäre im ersten noch gar nicht drin gewesen.
Nee, im ersten gab es keinen. Ab Teil 2 gab es einen Multiplayer.
Ja.
Wie gesagt, ich bin kein Multiplayer-Spieler, bis auf Ausnahme GTA.
Ja. Ja, ist auch nicht mein Ding gewesen. Habe ich gar nicht erst reingeschaut. Und ich habe eh kein PS Plus. Also selbst wenn ich wollte, hätte ich nicht spielen können.
Mhm.
Ja. Wir haben jetzt schon 2-3 Locations mit angeschnitten. Immer zwischendrin gibt es natürlich die Uncharted-typischen Puzzles. Und auch wenn ich sie vom Konzept her immer sehr, sehr toll implementiert fand, sehr interessant von der Art und Weise, was man da tun muss, teilweise ist es nicht immer so ein normales Videospiel-Puzzle wie schieb den Block auf den Schalter, sondern du hast halt wirklich eine minimale Gehirnakrobatik zu bewältigen.
Ja, aber schwer waren die nicht.
Das wollte ich gerade sagen, da stimme ich dir definitiv zu. Im Endeffekt waren die trotzdem immer sehr einfach zu lösen. Und ich wünschte, dass das Spiel die nicht immer so extrem an die Hand gehen würde bei solchen Passagen. Weil es fühlt sich dadurch sehr komisch balanciert an. Ich habe mir in den Ballereien die Haare gerauft, rausgerissen vor Frust und dann kam ich an ein Rätsel und das
war
mache
so
ich
einfach.
In 30 Sekunden platt.
Ja.
Das fühlt sich nicht gut an. Das nimmt ein bisschen den Abenteueraspekt aus diesem Abenteuer raus.
Ich fand zwei Rätsel fand ich ziemlich cool. Das eine war das mit den Fotos, wobei das auch total einfach war, halt die immer ineinander zu legen. Aber das war ein schönes Rätsel. Das hat mir sehr gut gefallen. Und hinterher das, wo du diese komischen Dinger rundrum um dich rum verschieben musst in diesen Schienen. Das fand ich auch ganz gut. Da bist du in so einem Raum und rundrum sind so Schienen, wo du immer die Dinger drehen musst und dann in den Schienen verschieben musst.
Ja, und das Licht dann ganz bestimmt auf so ein Dings, auf so eine Kugel einfällt und sowas.
Genau, genau. Das waren die beiden Rätsel, die ich ziemlich cool fand.
Ich fand das cool in der Kirche selbst. Da musstest du Räume öffnen und da waren dann Bilder der Piraten, die dieses Libertalia gegründet haben,
ja.
Laut der Legende. Und du musstest die Fotos absuchen. Und da war dann halt immer ein Symbol drauf. Und dann musstest du das mit dem Piraten abgleichen. Und wie gesagt, es nimmt dich leider Gottes extrem bei der Hand, weil du bei diesem Puzzle gar nicht nachdenken musst, weil es dir sagt, das ist der Piraten, dieses Symbol gehört zu dem Piraten. Anstatt, dass du mal gucken musst, welcher Pirat hat jetzt welches Symbol. Sondern es sagt dir, okay, du hast jetzt das Bild gefunden. Also man muss auf diesen Porträts der Piraten so ein kleines Quadrat finden, was teilweise echt gut versteckt ist.
Ja.
Und dann ist das Rätsel praktisch schon gelöst, weil du danach nicht mehr denken musst. Und das finde ich sehr schade, weil das Konzept an sich immer sehr toll ist, aber die Umsetzung zu benutzerfreundlich ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Kopfnüsse gewünscht. Ich bin froh, dass es kein so ein blödes Shuttle-Rätsel gab wie in Teil 3, aber weil sich das wie Trial and Error anfühlt, aber ich hätte gern ein Rätsel, wo ich ein bisschen selbst denken darf.
Aber du hast doch in dem Let's Play von mir gesehen, wie einfach das Schattenrätsel ist, wenn man
es
weiß.
Ja, wenn du schon mal gemacht hast.
Ja, du musst ja nur da durchgucken und dann in die richtige Position laufen. Das ist doch gar nicht so schwer.
Ja, ich fand die Rätsel schön, aber meiner Meinung nach hätten das mehr sein dürfen.
Ja,
und auch ein bisschen knackiger vom Schwierigkeitsgrad her.
Was ziemlich stark in dem, oder fast, ja, ich würde sagen, es ist eigentlich genauso groß der Anteil wie die Ballereien, sind die Klettereinlagen.
Ja.
Also man muss sehr, 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 sehr viel klettern und balancieren und mit dem Seilhaken, der ja neu ist da, dieser Wurfhaken, der kommt sehr stark zum Einsatz. Also das fand ich gut gemacht.
Ja. Es ist nicht so oft in diesem Teil passiert, aber ich kann es ehrlich nicht mehr sehen, dass er irgendwo ranspringt und dann bricht das ab und man landet auf der nächsten Stelle darunter und hält sich dann fest. Es ist nicht so oft wie jetzt in Uncharted 2 zum Beispiel, ja. Aber es passiert immer noch oft genug, dass es leider Gottes die Spannung rausnimmt, weil du weißt, okay, er rettet sich eh irgendwie darum. Ich fand das Seil an sich als sehr cooles Tool, weil das auch sehr viel mehr Möglichkeiten in den Plattformen gegeben hat. Mhm. Die Levels, dadurch, dass sie offener sind, da hattest du auch wirklich viel Freiraum, um zu erkunden, Schätze zu finden. Und mit diesem Seil konntest du dann halt auch so ein paar bestimmte Orte aufdecken, wo du in einem normalen Uncharted, also Uncharted 1 bis 3 und Golden Abyss nicht hingekommen wärst. Es ist halt bloß die Erklärung ein bisschen dumm, weshalb er das jetzt erst im vierten Teil einsetzt. Man muss sich vorstellen, in diesem Prolog übergibt Sam Nate diesen Greifhaken und er benutzt ihn nie wieder, bis Sam zurückkehrt. Ja. Was praktisch die Erklärung ist. Oh, ich verbinde mit diesem Enterhaken zu viel mit Sam und deswegen benutze ich ihn jetzt nicht, obwohl er bestimmt 100 Mal hätte Sinn gemacht.
In Teil 1 bis 3, ja.
Ja.
Das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, das ist dann immer komisch, wenn man rückwirkend denn so eine ja Prequel-Sachen drin hat.
Was ich schön fand, war gleich am Anfang, wo du dann oben auf dem Dachboden bist in deinem Haus. Also Nate hat sich ja eigentlich zur Ruhe gesetzt und geht einem ganz normalen Job nach. Naja, ganz normal. Er taucht irgendwie nach, was ist das? Ja, nach
versunkenen, also Dinge, die halt wenn zum Beispiel ein Fracht von einem Schiff gefallen ist oder sowas.
Ja.
Nach sowas taucht er.
Richtig. Und ansonsten führt er wohl ein ganz normales, ruhiges Leben mit Elena. Aber wenn du dann am Anfang da oben auf dem Dachboden bist und dann die ganzen Goodies quasi dir da angucken kannst, die du in Teil 1, 2 und 3 gesammelt hast und dann jedes Mal ein Spruch dazu kommt, das fand ich schon ziemlich cool.
Ich habe die Jacke aus Uncharted 2 erkannt. Und ich glaube, diese blauen Kristalle sind die Dinger, die man in Golden Abyss sammelt.
Nee, das ist auch in Uncharted 2, das Zeug.
Okay, dann weiß ich nicht, ob Golden Abyss jemals erwähnt wird in dem Spiel. Weil ich dachte, das wäre die Anspielung darauf. Weil also, da war ich mir nicht mehr sicher.
Dieses blaue Zeug ist ja auch das, was du am Ende, zum Beispiel in dem Endkampf bei Uncharted 2, immer, das ist ja an den Bäumen dran, so, wo du drauf schießt und
okay.
Die Explosion auslöst.
Dann weiß ich nicht, ob Golden Abyss überhaupt zitiert wird in dem Spiel. Weil das fand ich dann doch ein bisschen schade.
Ja,
aber das Coole ist auch, man kann dann halt so eine Spielzeugpistole aufsammeln.
Ja.
Und dann sagt er, oh wow, das erinnert mich an die alten Tage. Und dann spielt Actionmusik.
Ja.
Und dann hat er an der Decke hängen Zielscheiben.
Ja, mit den Bösewichten drauf, mit den Endgegnern. Teil 1, 2, 3, so.
Und dann kann man sich da halt an den Schränken und Kisten verstecken und dann halt auf diese Zielscheiben ballern.
Was eine Trophäe bringt, wenn du alle triffst.
Okay. Habe ich nicht gemacht, glaube ich.
Ich glaube, es sind 4 oder 5 Stück und wenn du sie alle abschießt, dann kriegst du sogar eine Trophäe.
Und dann kommt halt von unten. Ich dachte erst, das wäre. Es sah ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie in dem Hafen noch, in seinem Büro dort. Aber es ist der Dachboden von seinem Familienhaus, weil er ja mit Elena, wie du schon gesagt hast, verheiratet ist mittlerweile.
Aber wenn du dann runtergehst, ist mir aufgefallen, die Bude ist relativ unordentlich.
Ja, ich fand aber das schön, dass es sich sehr...
Sehr detailreich. Also du kannst jeden Raum betreten, du kannst Badezimmer betreten, du kannst die Waschküche betreten sozusagen. Ja, die Waschmaschine läuft auch, glaube ich, gerade. Also sehr, sehr, sehr detailverliebt.
Ja, und es fühlt sich an, als hätte da wirklich jemand gelebt.
Ja. Also wenn du in so ein Videospielhaus gehst und das ist aufgeräumt, so lebt keiner.
Ja, aber es ist schon sehr unordentlich. Ich habe auch gedacht so,
also ein Abenteurer.
Ist ein bisschen Ordnung, kann man schon halten. Oder was macht Elena den ganzen Tag? Naja.
Ja, und dann spielen sie Crash Bandicoot.
Dann spielen sie Crash Bandicoot, ganz genau.
Komischerweise, der Sieger muss den Abwasch machen, was ich total bescheuert fand. Ist das nicht normalerweise der Verlierer? Aber gut. deren Ehe ist eh ein bisschen seltsam. Und dann taucht halt am nächsten Tag oder ein paar Tage später Sam auf und dann geht das Abenteuer los. Du hast es schon gesagt, Nate belügt Elena, weil ihm auch so ein Job in Malaysia oder irgendwo angeboten wird.
Ja, ja, Malaysia, glaube ich.
Und den lehnt er öfter ab, weil er ist ja ein ehrlicher Mensch und er will
ja, das für er diesen hat Job. Nicht, der hat den nicht abgelehnt. Er bekommt den ja angeboten, aber der Typ, der hat noch nicht die Genehmigungen dafür.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Weil er jetzt ein ehrlicher Mensch ist, wartet er da, bis die Genehmigung da ist, aber die hat er noch nicht und er will das nicht so einfach machen, auf gut Glück versuchen. Und dann taucht Sam auf und dann stürzt er sich doch ins Abenteuer. Und ich weiß, dass es sich gestört hat, dass er Elena belügt in der Sequenz.
Ja, also das habe ich nicht verstanden. Gerade weil Elena ja eigentlich auch eine coole Sau ist, die sich auch zu helfen weiß, wie man ja später in dem Spiel auch feststellt. Oder beziehungsweise auch aus Teil 1 bis 3 weiß man, dass die durchaus in der Lage ist, da auch so ein Abenteuer zu bestehen. Und warum belügt er sie denn dann? Das habe ich nicht kapiert. Also ich bin der Meinung, Elena ist so cool und locker, der hätte der sagen können, pass auf, hier mein Bruder und so und ich muss ihm helfen und wir ziehen da jetzt los. Also das kam mir irgendwie komisch vor. Das habe ich nicht verstanden.
Mich hat das nicht gestört, aber mich haben auch einige andere Dinge nicht gestört am Ende. Vermutlich, weil ich einfach den Charakteren nicht so nah bin wie du, der die drei Teile, also die drei Hauptteile gespielt hat. Und Elena taucht in Golden Abyss auch gar nicht auf. Ah. Mich hat das nicht gestört, dass er sie belügt, weil da Sam hatte ja diese Geschichte, dass er von diesem Drogenbaron da sonst umgenietet wird. Und ich kann verstehen, dass er sie nicht nochmal in Gefahr bringen möchte. Und dass er...
Das kann ich verstehen, aber er hätte wenigstens die Wahrheit sagen sollen.
Ja, aber dann hätte sie entweder Nein gesagt und das hat ihn nicht gestört und wäre dann einfach trotzdem losgezogen. Ich weiß nicht, ob das nicht schlimmer wäre. Also
Nein gesagt, also sie hätte ihm mit Sicherheit Nein. Also ich glaube, den Charakter Elena so gut zu kennen, dass ich sage, sie hätte nicht Nein gesagt, wenn Nate gesagt hätte, pass auf, mein Bruder ist in Not, ich muss ihm helfen, wir müssen diesen Schatz finden. Die hätte nie Nein gesagt. Sie wäre vielleicht
weiß nicht, am Ende wirkt das sehr depressiv. Mit ihr. Also ich weiß nicht, ob sie sich nicht so heimisch war mit diesem neu gefundenen Familienleben. Wie gesagt, wo ich schon Diskussionen im Forum hatte, dieser Teil ist überraschend depressiv und die Stimmung ist andauernd erdrückend und pessimistisch. Da können dann die coolen Sprüche, die Nate, Sam und Sully reißen, die Grundstimmung auch nicht mehr heben. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass irgendwer von denen stirbt am Ende.
Bin ich auch von ausgegangen.
Okay, weil von anderen Uncharted-Fans habe ich gehört, dass es nicht zur Reihe passt. Und die haben mir dann auch Kontra gegeben zu der Stimmung des Spiels und gesagt, es ist doch super leichtherzig. Aber ich finde das überhaupt nicht. Also es gibt so viele Momente, vor allem in der zweiten Hälfte des Spiels, die wirklich depressiv sind, ja?
Ja.
Wo die Musik,
zwischen Nate und Elena die Stimmung auf jeden Fall.
Ja, und aber auch wenn du auf der Insel landest, ja, und da stürmt es und es regnet und Drake ist wirklich abgefuckt.
Das ja, und alleine, Sam ist ja dann verschwunden irgendwie erstmal und ja, das stimmt. Aber diese depressive Stimmung, was Elena und Nate betrifft, kommt nur daher, weil er sie belogen hat. Und das ist halt, wie gesagt, passt für mich nicht. Gar nicht.
Ja. Wie gesagt, ich kann das verstehen, zumindest diesen Kritikpunkt, aber ich bin vielleicht nicht genug in der Materie drin, dass mich das gestört hätte.
Ja, aber Elena kommt ja später auch zur Rettung von Nathan und dann sind die zwei ja auch wieder cool miteinander.
Und was ich da auch mochte, ist, dass man diesmal öfter an Fahrzeuge gebracht wird und die wirklich in bester GTA-Manier bemannen kann, wann man Bock hat.
und das zum Erforschen benutzen kann, weil die Areale sind größer, offener und es lädt ein, mit dem Fahrzeug rumzufahren, aber es lädt auch ein, immer wieder mal aus dem Fahrzeug rauszugehen und halt eine kleine Ruine am Rand der Karte zu erforschen, um dann ein, zwei Schätze zu finden.
Das habe ich am Anfang gemacht, hinterher habe ich das sein lassen.
Interessant, weil ich habe das genau andersrum gemacht. Ich habe es im Endeffekt bereut, dass ich es am Anfang nicht schon gemacht habe, weil das hat mir am Ende sehr viel Spaß gemacht, so die Kleinigkeiten zu erforschen, die jede Ecke und jeden Winkel des Levels zumindest mal gesehen zu haben. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich es am Anfang nicht schon gemacht habe, sondern da strikt linear durchgerusht bin.
Nee, also das hat mir dann irgendwie nachher nicht mehr so Spaß gemacht. Ich wollte dann möglichst Story weiter erleben. Ich gucke übrigens gerade nach, ob sich irgendwas getan hat hier mit dem Patch 1.08, aber ich sehe, also jetzt zumindest im Menü, keinen Unterschied, nichts, keine Ahnung, ob da groß sich was verändert hat. Ich vermute mal, du hast recht, es ist nur Multiplayer-Zeugs wieder.
Ja.
Naja, okay. Nee, wie gesagt, habe ich nicht gemacht oder hinterher nicht mehr gemacht. Am Anfang, klar, habe ich so die ersten paar Sachen, da bin ich dann ausgestiegen. Du musst ja manchmal auch aussteigen, allein um die scheiß Winde zu benutzen.
Ich fand den Dialog so cool, ja. Ey, ich hab mich um ein Auto gekümmert, und aber er hat dann gesagt, er braucht eines mit Winde, und dann hat das alles noch länger gedauert, die Diskussion.
Ja.
Und dann war das auch noch so teuer. und dann halt, wenn Nate dann die benutzen muss, dann sagt er, ach ja, du wolltest doch ein Auto ohne Winde. Siehst du mal, wie gut diese Winde ist. Ja. Freuen wir uns, dass wir sie haben. Die Sticheleien sind toll.
Kommt auch sehr häufig zum Einsatz. Auch später mit Elena benutzt die auch nochmal häufiger.
Ja. Rafe als Bösewicht, so psychopathisch er war, er kam mir leider zu selten vor. Ich wünschte, er hatte ein bisschen mehr Screentime gehabt, weil wenn man so Pi mal Daumen, würde ich sagen, taucht er in den 14 Stunden, die ich gebraucht habe, so 4-5 Mal auf. Und zwei große Momente von ihm werden schon in den ersten 1,5 bis 2 Stunden verbraten. Halt einmal im Prolog und dann relativ früh auf dieser Auktion.
Ja.
Und danach ist er erstmal eine Weile gar nicht mehr da.
Ja, dann ganz zum Schluss halt wieder, ne?
Ja. Und er taucht zwischendurch zwar mal auf, aber dann nur in der Cutscene, wo er dann per Telefon seine Söldner da rumkommandiert und Sullys Handy gehackt hat und sowas. Aber ja. Die Konfrontation zwischen Nate, Sam und Rafe ist leider zu selten im Spiel selbst der Fall.
Ja, mir musste der jetzt auch nicht öfter auftauchen. Ich fand den Typ ein bisschen ätzend.
Ja, das soll ja ein Bösewicht sein.
Ja, ja.
wie gesagt, sie machen sich auf, dieses Libertalia zu finden, dieses Piratenparadies. Und jetzt kommt der große Grund, weshalb ich sehr stark vermutet habe, dass jemand stirbt. In dieser Geschichte geht es darum, dass sich diese Piraten zusammengetan haben, dann zerstritten haben und am Ende haben sich alle gegenseitig abgeschlachtet. Und das ist eine super Parallele auf dieses Dreiergespann, was wir jetzt hier verfolgen. Sam, Rafe und Nate haben ursprünglich versucht, in diesem Prolog an einen Hinweis zu kommen, der zu Libertalia führt in diesem Prolog. Und sie kommen dann jetzt nach so vielen Jahren wieder zusammen und sind aber zerstritten durch die Sache mit Sam. Und es gibt sich die Hand, dass das diese Libertalia-Geschichte eine schöne Parallele gibt zu der aktuellen Geschichte. Und deswegen hätte es Sinn gemacht, wenn nicht am Ende sogar alle drei draufgegangen wären, anstatt nur der Bösewicht. Spoiler, ich weiß, aber am Ende geht nur Rafe drauf und ich war ein bisschen erschüttert, dass Naughty Dog nicht den Mumm hatte, da zumindest Sam, wenn nicht sogar Nate umzubringen.
Also Sam wäre mir am liebsten gewesen, zumal der ja auch mehr oder weniger da schon fast drauf geht.
Ja.
Und dann durch wieder sehr große Zufälle schafft es Nathan dann doch, ihn zu retten. Also ich bin davon ausgegangen, dass er stirbt.
Ja, wie gesagt, von mir aus hätte es auch gepasst, wenn da irgendjemand noch gestorben wäre, zusätzlich. Es war ein bisschen komisch, dass sie da diese Parallele aufbauen, aber dann nicht bis zum Ende durchziehen. Da war ich ein bisschen enttäuscht von.
Ja. Ja, wollen wir dann zum Ende des Spiels schon kommen? Sind wir ja mehr oder weniger.
Ja, noch ein paar Dinge. Dieses Libertalia ist eine große Insel und da ist halt mehrere kleine Städte und Dörfer, die man erkundet. Und das ist alles in Ruinen halt, weil das hunderte Jahre zurückliegt. Und da stellt sich dann heraus, dass Sam nicht von diesem Drogenbaron gerettet wurde, sondern von Rafe selbst. Und das ist der große Twist. Und wie sich dann später herausstellt, hat Sam wenig Hintergedanken gehabt, um Nate zu hintergehen. Und am Ende sind sie halt auch wieder die großen Brüder, die sich die Hand reichen und cool aufeinander abgehen. Und das hat mich gefreut. Wie gesagt, ich hätte es im Endeffekt schade gefunden, weil mir Sam so ans Herz gewachsen ist, wenn er wirklich der Bösewicht gewesen wäre am Ende des Spiels, wie ich es vorher gesagt hatte. Aber trotzdem hat dann so ein bisschen die Dramatik gefehlt. Und dann kommen wir ja zum finalen Bosskampf. Und der hat mich sehr an Golden Abyss erinnert. Man muss sich vorstellen, man findet dann endlich diesen großen Goldschatz, den man sich versprochen hatte. Er ist auf einem Schiff in einer kleinen Höhle drinne.
Was mich ein bisschen an Goonies erinnert hat. Kennst du ja. Den Film? Also wo die am Ende das Piratenschiff da in der Höhle finden.
Ja.
So ähnlich sah das da auch aus.
Und der finale Bosskampf, muss man sich vorstellen, ist ein Fechtkampf, in dem man ein sehr offenes Quick-Time-Event praktisch spielt. Und wie gesagt, das hat mich sehr an Golden Abyss erinnert, weil da war die Endkonfrontation auch so ein Quick-Time-Event, wo man über den Bildschirm streichen muss.
Mhm.
Und hier steckt ein bisschen mehr Taktik hinter. Man musste die Bewegungen des Gegners lesen.
Ja.
Und auch wenn es ein bisschen schwierig war, ich habe es glücklicherweise beim ersten Mal geschafft. Ich habe, wie gesagt, auch auf normal gespielt. Und auch wenn er einmal grau wurde, der Bildschirm schwarz-weiß-grau, dass ich fast sterbe. Ich habe es doch noch geschafft beim ersten Versuch. Und ich fand das vom Setting her spektakulär. Man muss sich vorstellen, man ist im Inneren des Schiffs. Sam liegt auf dem Boden.
Ist eingeklemmt.
Ja, überall um einen herum. Rote Säulen. Und dahinter davor hängt so ein Netz. Und dahinter ist halt überall der Goldschatz. Und das ganze Schiff brennt. Und währenddessen trägt man halt den letzten Fechtkampf mit dem finalen Boss aus. Und das ist vom Setting, von der Stimmung her so geil gewesen, dass es nochmal so das letzte Hoch für mich war. Also für mich hat das richtig gezündet, dieses Finale.
Tja, ich hab ziemlich geflucht. Ich weiß nicht, wie viel Treffer du einstecken konntest, bevor der Bildschirm grau wurde. Ja, bei mir haben 2 Treffer gereicht und der dritte war tödlich. Und dementsprechend bin ich sehr häufig gestorben in dem Schlusskampf und fand das nicht so toll, weil der ziemlich lang ist.
Ja. Es gibt sich die Hand, weißt du, das ist so. Du hattest weniger Probleme bei den Ballereien. Dafür musst du jetzt im Endkampf sterben.
Aber wo, ich hatte gar nicht erwähnt. Die letzte, oder ja doch, das ist die letzte Ballerei, glaube ich.
Auf diesem Schiffsfriedhof.
Ja, genau, auf diesem Schiffsfriedhof, wo du dann quasi, also bevor rauskommt, dass Sam dich quasi verkackeiert hat. Nee, gar nicht wahr. Wo er dann.
Nee, das ist in dieser Vorstadt vor Libertalia.
Das ist, wenn du Sam quasi wieder triffst und er dann aber sagt, so, ich gehe jetzt den Schatz holen und.
Okay, ja.
Davor, diese Ballerei. Da habe ich auch geflucht. Weil die extrem lang ist und immer wieder komplett bis zum Anfang zurückgesetzt wurde.
Wenn ich die okay, das war auch normal nicht so, da gab es Checkpoints und.
Ist übrigens bei auf dem Extremen, also auf extrem schwer, aber jeder Ballersequenz so, die wird immer wieder komplett bis zum Anfang zurückgesetzt.
Okay.
Kann ich schon mal sagen.
Ja, ich werde das eh nicht machen. Also wenn ich es nochmal spiele, dann höchstens auch nochmal.
Mhm.
Wie gesagt, die Ballereien waren mein größtes Dorn im Auge.
Ja, und ich habe dann in dem Endkampf habe ich halt auch, weil der wurde auch immer. Nee, gar nicht wahr. Da gab's Checkpoints. Da gab's
Checkpoints. Der lief, glaube ich, in 3 Phasen ab.
Ja, ich glaube, jede Phase war auch ein Checkpoint.
Okay.
Aber ich bin auch in jeder Phase gestorben. Es war nicht meins, wirklich nicht. Ich habe gedacht, so, ey, der Scheiße.
Ja, mir hat das ja gefallen, weil man schon ein oder zweimal vorher in so eine Situation kam, wo man halt wirklich in den Nahkampf gezwungen wurde. Einmal hast du schon gesagt mit Nadine.
Ja.
Auf dieser Aktion. Zweimal. Da sieht man halt überhaupt kein Land.
Zweimal. Du musst zweimal gegen sie kämpfen.
Ich sagte ja, es sind schon ein oder zweimal vorher passiert. Und auf der Aktion sieht man halt mit Nate gar kein Land. Nee. Und er wird dann halt schön vorgeführt und reißt dann blöde Sprüche, aber er weiß, aber shit, ich schaff das nicht.
Du kannst ja auch nicht kontern. Du kannst ja normalerweise Schläge auch kontern. Das lernst du ja direkt am Anfang im Knast, ja, bei der ersten Schlägerei. Geht bei Nadine nicht. Keine Chance.
Ja. Und wie gesagt, ich fand, das war sehr schön als Abschluss, weil ich hab den letzten Bosskampf von Uncharted 3 nicht gesehen, aber ich vermute, dass das ähnlich abläuft wie in Uncharted 1 und 2, dass das eine ewig lange Ballerorgie ist.
Nein.
Okay.
Nein.
Wie läuft es da ab?
Da kämpfst du gegen diesen Talbot, oder wie er heißt, der, ja, Assistent da von der Tante. Und das ist halt auch ein Messerkampf. Also er versucht dich zu messern und du musst halt Schläge abwehren, ausweichen. Und schmeißt ihn nachher, also beziehungsweise er schmeißt dich von der Klippe und dann hängst du an der Klippe und kannst ihm dann von unten, während er versucht, ich glaube, Sully umzubringen, von unten in den Kopf schießen. Irgendwie so war okay. Das. Also der ist wesentlich einfacher als der jetzt in Uncharted 4, fand ich. Das ist halt auch so ein Kampf, wo du nur quasi mit Händen kämpfst. Also.
Okay, weil in Uncharted 1 und 2, da habe ich die Bosskämpfe dank dir gesehen. Und da ist es ja wirklich stupides Rumrennen und Ballern.
Ja.
Und ich fand, dass dadurch, dass das ein eigenes Minispiel, kann man schon fast sagen, war, nochmal auf den letzten Bosskampf abgestimmt, hat das sehr viel, wie gesagt, das hat die Stimmung nochmal gehoben und das hat der Situation auch nochmal eigenen Tiefgang verliehen.
Also du kannst sagen, sie haben das von Uncharted 3 bisschen noch weitergeführt, jetzt in Uncharted 4.
Okay, ja. Und ich fand das okay, dass das relativ schwer war, bis ganz schwer, je nachdem, wer schon ist, Schwierigkeitsgrad, man das gespielt hat, weil das ein Abschluss ist. Das ist definitiv ein Abschluss für Nathan Drake. Und wenn es ein neues Uncharted gibt, spielt man ihn da entweder gar nicht oder sie sagen, zwischen dem Ende von Uncharted 4 und dem Epilog von Uncharted 4 ist das noch passiert, was ich ziemlich armselig finde. Denn es gibt einen Epilog und da bin ich froh, dass wir uns in diesem Fall mal beide einig sind.
Ich
hätte es nicht gebraucht.
Ich fand den total unpassend. Ich will nicht sagen blöd, weil er war eigentlich cool gemacht. Aber dann habe ich gedacht, warum muss das jetzt sein? Ich meine, man kennt es schon aus Last of Us, wo man am Anfang halt die Tochter spielt von Joel. Und so ist das da auch. Man spielt Nathans Tochter. Und stromert dann da halt durchs Haus und im Endeffekt wird halt nur gezeigt, dass halt alles Friede vor der Eierkuchen ist. Nathan und Elena halt eine Tochter produziert haben und quasi glücklich leben. Und die Tochter kommt dann jetzt so langsam irgendwie auf die Schliche, dass da irgendwie Nathan und auch Elena ein Abenteuerpärchen waren und fängt dann an, die auszufragen. So, und dann erzählen die halt so ein bisschen noch so, weißt du noch, damals da und ja. Und dann ist das zu Ende. Und ich finde, das passt überhaupt gar nicht zu Nathans Charakter irgendwie. Weißt du, wenn Elena oder so, wo die dann am Ende gesagt hat, hier so, ja, was ist mit dem Job dann in Malaysia, so, wenn die dann gesagt
dann
hätte.
Dann Schnitt.
Ja, oder sie hätte gesagt, so, ja, komm, wir machen das gemeinsam, so, weißt du? Irgendwie so. Also ich fand, das passte nicht. Weil Nathan hört nicht auf. Das kann nicht sein.
Ja, okay, es hat dich wegen was anderem gestört, interessanterweise. Mich hat es gestört wegen dem, was ich vorhin schon erwähnt habe. Es hat nicht zum Ton des Spiels gepasst. Wer jetzt nicht genau weiß, was ich meine, ist diese Stimmung, die während des gesamten Spiels vertreten ist. Uncharted 1 bis 3 und Golden Abyss, es ist immer so leichtherzig und locker. Und selbst wenn Nate mal in einer bedrohlichen Lage ist, reicht da noch ein flotten Spruch. Aber in Uncharted 4 ist er halt wirklich teilweise gebrochen, ja. Wenn er auf diese Insel ankommt, alles regnet und er ist von Sam getrennt, dann macht er sich richtig Sorgen. Der weiß nicht, wo lang. Man, wie gesagt, er ist richtig kaputt. Man merkt, wie schwer er sich anfühlt in diesem Moment. Ja. Und das trägt sich halt wirklich durch die gesamte zweite Hälfte des Spiels, dass das immer so einen leicht depressiven Ton hat. Und dann kommt dieses über Happy End. Nate und Elena, immer wenn das Mädel rumflucht, Cassie heißt sie, glaube ich,
dann sagen sie, hey, pass auf, was du sagst. Also Language sagen sie halt im Englischen, dass sie halt keine nicht an dort rumfluchen soll.
Ja.
Und das ist so, das passt so gar nicht von der Stimmung her. Das ganze Spiel über denkst du dir, oh shit, oh shit, oh shit. Und dann dieses 0815 Happy End, ich kann es nicht anders beschreiben, was so Friede, Freude, Eierkuchen, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute Ende. Und allen geht's gut, allen geht's super, alle feiern, machen Party. Und es hat so gar nicht gepasst. Ich fand das so unnötig. Ich hätte lieber gesagt, so wie du gesagt hast, weißt du, hey, der Job in Malaysia, und dann gucken sich die beiden an, Schnitt, Ende, Credits laufen, the end. Und wir wissen, wenn sie nicht gestorben sind, dann erleben sie noch heute die geilsten Abenteuer aller Zeiten.
Ja, so ungefähr hatte ich mir auch gedacht.
Stattdessen sehen wir halt einen grauhaarigen Nate und eine Elena. Und die Tochter sieht sehr nach Elena aus, aber irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob es am Gesicht lag.
Ja.
Und es hat sich unnötig angefühlt, als hätte man das gezwungen, irgendwie noch ein bisschen Fröhlichkeit ins Ende reinzubringen, wo ich finde, dass das eigentliche Ende positiv genug war. Sam sagt, mach's gut, ich werde jetzt vielleicht mit Sully abhängen, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, du weißt, dass ich noch lebe und gesund bin und du kannst jetzt dein Familienleben machen oder nicht, je nachdem, wie euer beider Abenteuerlust ist. Und
genau.
Das wäre so ein schöner Abschluss gewesen, rein für sich.
Ja, vor allen Dingen, du hast am Ende ja noch das Gespräch mit Sam und so. Und das ist ja, das hätte doch völlig gereicht. Warum muss dann doch diese Kacke mit der Tochter hinten dran kommen?
Also da habe ich aber auch, wie gesagt, schon Zwiespältiges gehört. Andreas wollte ich sagen. Anton hat uns letztens auch schon gesagt, nein, das gehört da rein, das muss da rein. Und das habe ich von vielen anderen Uncharted-Fans auch schon gehört. Nee, deswegen war ich überrascht, dass du da auf meiner Seite bist, wenn auch für einen anderen Grund. Es ist sehr interessant.
Das Spiel heißt A Thief's End, aber
ich
hatte ja gesagt, das ist ein bisschen doppeldeutig, weil es kann ja auch auf die Story bezogen sein, weil der scheiß Pirat war ja auch ein Dieb.
Ja, aber das ist ja der Punkt, weshalb ich sage, die haben diese Parallele zwischen diesen beiden Geschichten nicht bis zum Ende durchgezogen, was ich sehr, sehr traurig finde.
Ja. Also entweder hätte Nate sterben müssen oder sie hätten das Ende meiner Meinung nach ein bisschen offen lassen sollen und nicht dann diesen komischen, dieses happy, alles gut, Tochter, Familienleben, scheiß Ende daran flatschen sollen. Das
ja, und passt. Die Tochter ist natürlich mit ihren zarten, was weiß ich, 14 Jahren oder wie alt
sie ist. 14 soll sie sein, ja.
Die größte Abenteurerin und Archäologin aller Zeiten bereits. Und, weißt du, ich konnte nur mit den Augen rollen, als ich das gesehen habe.
Ja, und dann kommt sie halt dahinter und fängt an, Fragen zu stellen. Aber das passt für mich nicht. Das passt für mich einfach nicht zu der Geschichte von Uncharted, also von den ganzen Spielen. Das gehört irgendwie nicht da rein.
Ja.
Ach ja.
Übrigens, als Elena dann später Nate rettet, gibt es eine Sequenz, wo sie in so einem Grab landen und da sind überall Mumien, die explodieren.
Ja.
Und Dann stürzen sie eine Klippe runter, wie es sich halt Uncharted-mäßig gehört. Und ich hab's den ehrlich abgekauft, als Elena tot spielt, dass sie weg ist. Weg vom Fenster. Und Nate diese Reise wirklich bereut. Ich hab gesagt, oh, da ist er, der Tod, auf den ich gewartet habe. Und dann hat sie nur verarscht. Das fand ich super lustig, aber es hat ein bisschen die Dramaturgie gekillt.
Ich war mir ziemlich sicher, dass sie nicht tot ist, aber ich hätte halt damit gerechnet, dass sie schwer verletzt ist oder so. Also, dass dann wirklich jetzt irgendwie Nate sie durch die Gegend noch schleppen darf oder so. Was wir ja in Uncharted 2 und 3 auch schon mal hatten, so in der Art. Ja, aber an Tod habe ich nicht gedacht.
Ich hab gesagt, wow, sie haben es geschafft, also sie haben es durchgezogen. Und dann haben sie es doch nicht gemacht.
Wäre aber, also muss ich dir recht geben, wäre knallhart gewesen und
ja, also, weißt du, es hätte ihm halt diesen Spiegel vorgezeigt.
Ja.
Das hättest du alles verhindern können und diese Reise ist also das Ende deines Diebesdaseins.
Wenn sie richtig krass düstere Story hätten sie machen können, wenn sie da Elena gekillt hätten und am Ende Sam gekillt hätten noch.
Und dann noch Sully irgendwo, weißt du, dann stürzt sein Flugzeug ab und er steht am Ende allein da. Okay, so düster hätte ich nicht gebraucht, aber,
nee, aber
ich bin davon ausgegangen, dass einer der Guten stirbt. Und das ist nicht passiert. Und ich finde.
Also ich versichere, sie killen Sam. Also da ganz, weil der wurde hier eingeführt in dem Spiel und ich habe wieder am Ende da eingeklemmt war und dann wenn nach dem Endkampf, wenn du ihn quasi befreien willst und das nicht klappt, ich habe gedacht so, ja, das war's jetzt, der bleibt da.
Ja. Ja, wie gesagt, ich finde, dass wir da zu wenig Mut gezeigt haben, ja. Es ist nicht verrückt, wenn da jetzt einer der Guten stirbt und wenn's wie gesagt in Anführungszeichen nur Sam wäre, den man jetzt extra für das Spiel eingeleitet hat. Aber es hätte zum Ton gepasst, es hätte zur Story gepasst,
ja.
Und es hätte halt zu dieser Parallele mit den Piraten gepasst, dass sich alle im Endeffekt gegenseitig abschlachten, weil sie alle diesen Schatz haben wollen. Und das wäre eine so tolle Parallele gewesen. Das hätte so schön das abgerundet, ja. Nicht, weil es mutig oder so wäre, sondern weil es zur Geschichte gepasst hätte. Und ich sag das nicht, um hier irgendjemand zu ärgern, um langjährige Uncharted-Fans zu verstören, sondern weil ich wirklich finde, dass das von dem, was ich gespielt habe von Uncharted, zu diesem Ton des Spiels gepasst hätte. Dass das zu dieser Gesamtanfahrung Uncharted 4 gepasst hätte.
Und ich sag's nicht gerne, aber ich gebe dir recht.
Danke.
Nee, und, also es hätte für mich auch anders laufen müssen, definitiv.
Und ich muss nochmal betonen, ich fand das Spiel keineswegs schlecht. Ich habe danach endlich das Tomb Raider Reboot nachgeholt und das hat mich Uncharted 4 nur noch mehr schätzen lassen.
wo ich auch ein bisschen sauer war, wie ich das gelesen habe, weil ich fand, dass Tomb Raider das bessere Uncharted war, zumindest halt bis Teil 3 einschließlich, ja. Also Uncharted 1, 2, 3, da fand ich das Tomb Raider besser. Und dann kam halt Uncharted 4, das natürlich besser ist als Tomb Raider, okay.
Okay, ja, nee, es hat aber auch ein bisschen was Persönliches zu tun. Mir wurde von diesem ganzen Kameragewackel schlecht. Das ist das erste Mal, dass ich Motion, also nicht das erste Mal, aber es ist das erste Spiel, wo mir durch die Bank durch immer schlecht wurde beim Zuschauen.
Aber das ist nur in den Cutscenes so.
Nee, das ist, auch wenn du normal rumläufst. Es ist Shaky Cam.
Echt? Musst
du vielleicht nochmal drauf achten. Das kommt in einem Video vielleicht nicht so stark rüber, aber wenn du es auf einem großen Fernseher spielst und durch die Level läufst und gerade in der Action drinne bist, hast du konstant Shaky Cam. Und das ist, also mir hat das auf den Magen geschlagen und ich bin eigentlich nicht Motion Sickness. Also ich reagiere darauf normalerweise nicht so extrem.
Kann es vielleicht sein, dass das bei der Definitive Edition geändert wurde? Weil ich kann mich da nicht dran erinnern, wirklich nicht.
Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die Originalversion ja nie gespielt.
Ja, ich meine, wir haben das Let's Play bei mir auf dem Kanal
durchgezogen. Ja, aber auch ein Video und das kann man nicht gut beurteilen, finde ich.
Ja, stimmt. Aber ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass da. Also in den Cutscenes, ja, da weiß ich, dass da Shaky Cam ist, aber in den normalen Spielsequenzen hast du doch normalerweise nur die Verfolgerkamera.
Ja, und die hat gewackelt wie Sau, wenn du gerannt bist. Und du bist ja praktisch nur am Rennen in dem Spiel.
Boah. Muss ich echt mal testen. Ist mir weder in dem Tomb Raider noch in Rise of the Tomb Raider aufgefallen.
Ja, also, Rise habe ich nicht gespielt, weil es noch nicht auf PS4 raus ist.
Ja.
Es kommt dann Ende des Jahres, da beschwere ich mich dann später.
Ja, kommt dann der später Rand, der Rand-Podcast dazu.
Ja. Nee, also ich finde Uncharted 4 wirklich gut. Dass mir die Ballerei nicht gefallen ist, liegt vielleicht wirklich daran, dass ich einfach nicht in dieser Uncharted-Serie drin bin und das nicht so gewöhnt bin. Ich fand, das fühlte sich auch hier noch schwammig genug an, dass es mich am präzisen Spielen gehindert hat. Aber alle, die sagen, sie hatten damit keine Probleme, denen glaube ich das. Vor allem, wenn sie halt wirklich Uncharted 1 bis 3 schon gemeistert hatten. Und Uncharted 3 das wirklich auf die Spitze getrieben hat mit dieser ja, Wackelsteuerung. Das war so super unpräzise und Uncharted 4 ist definitiv um Meilen besser als das.
Also ich fand das super präzise, Uncharted 4. Also für mich war das...
Ich habe präziseres gespielt, ist was ich sagen will.
Ja, okay.
Und trotz allem hatte ich eine Menge Spaß. Ich habe rumgeflucht wie ein Seemann, ja, am Ende. Aber das hat sich immer wieder gelegt, wenn die Story weiterging, wenn das Abenteuer weiterging und wenn mir dann freie Hand gelassen wurde. Und insgesamt, auch wenn es so ein bisschen Stimmungsschwankungen gab zum Ende hin, ist die Gesamterfahrung Uncharted 4, die hat mich zu einem Fan von diesem Teil werden lassen. Und der einzige Grund, weshalb ich die Nathan Drake Collection, wie gesagt, nicht traue, ist, dass da das Ballern halt schon für Teil 4 stark reduziert wurde und ich nicht weiß, ob ich Uncharted 1 zum Beispiel durchschaffen kann, ohne mir den Kopf einzuschlagen.
Also Andreas hat ja gesagt, dass es immer noch sehr unpräzise ist in
Uncharted. Vor allem im ersten Teil, ja.
Ja. Ich denke mal, sie haben da auch nichts dran geändert.
Ja. Ich, wenn es irgendwann mal günstiger werden sollte, ich weiß nicht, weshalb die immer noch zum Vollpreis angeboten
werden. Ja, und sie war, kurz bevor Uncharted 4 rauskam, war sie mal runter auf 40.
40 ist mir immer noch zu viel.
Ja, mir auch. Ich habe gesagt, also mehr wie 30 bezahle ich nicht, weil ich hab's alle drei hier stehen. Ja, für PS3 halt.
Ja, ja. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht heute und nicht morgen.
Ja, ich meine, sie haben Dings Beyond und Heavy Rain auch für einen 10er pro Spiel rausgekloppt. Warum sollen sie das mit Uncharted nicht irgendwann auch machen?
Ja. Ja, und Gravity Rush Remastered zum Beispiel. So nehmen wir es nur ein Spiel, aber das ist für einen 20 rausgekloppt worden. Und das gilt auch für Valkyria Chronicles Remastered. Das sind alles große Spiele, die für Budgetpreis angeboten werden. Und Uncharted wird da aus irgendeinem Grund als Premium-Marke verkauft. Nicht, also nicht im Sinne von, ich verstehe nicht, weshalb Uncharted teurer verkauft wird, sondern weshalb ein Remastered einfach teurer verkauft wird. Ich verstehe, dass da drei Spiele drin sind, aber wie du schon gesagt hast, bei Beyond und Heavy Rain hat das auch geklappt.
Ja, ich gehe mal davon aus, das wird irgendwann mal im PS Plus kommen, weil Uncharted 2, Uncharted 3, glaube ich sogar, gab es auch mal irgendwann im PS Plus.
Okay.
Und das wird irgendwann werden sie es wahrscheinlich mal machen und das wäre für mich dann auch ein Grund, wieder mal PS Plus zu kaufen. Dann kann ich das mal nochmal mir da einverleiben.
Ja.
Ja.
Irgendwann mal.
Irgendwann mal, ja. Ich habe sie, wie gesagt, hier stehen für die PS3. Die ist zwar im Karton, aber wenn ich das spielen will, packe ich das nochmal aus.
Ja. Würdest du Uncharted 4 empfehlen?
Ich würde Uncharted 4 empfehlen, auf jeden Fall für PS4-Besitzer, die auf Action-Spiele stehen, weil ich glaube, es gibt nicht viel Besseres an Action-Spielen.
Nicht in diesem Kaliber, definitiv nicht.
Ja. Und also wer PS4-exklusive Titel in seiner Sammlung haben will, kommt da eh nicht dran vorbei, würde ich sagen.
Ja. Das ist definitiv. Jetzt habe ich schon diesen
definitiv.
Ja. Ich schneide das raus. sie haben definitiv da eine Marke gesetzt und ich brauche kein Uncharted 5, vor allem keins, wo man Cassie spielt. Ich würde lieber eins mit Sam spielen, aber ich finde, man darf Nathan Drake jetzt wirklich sich zur Ruhe setzen lassen und ihn in Rente schicken. Es hat sich ausgeunchartet.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die ein Uncharted machen, wo man mit Cassie spielt. Da bitte nicht. Nein.
Ja, ich sag doch, ich hätte auch lieber eins, wo man Sam spielt.
Ja, das. Nein! Nein! Ich will nicht. Du machst mir gerade Angst. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das die Einführung eines neuen Charakters für den nächsten Teil sein könnte. Nein!
Ja.
Oh, nein, wir werden alle sterben.
Das ist die Apokalypse in deinen Augen, ja.
Ja.
Nee, na gut, also brauch ich nicht. Ich finde die Nathan Drake Storyline, was ich so sehen will, ja. Das Nathan Drake Cinematic Universe hat man damit abgeschlossen. Und ich vermute, dass Sony. Ich vermute nicht, dass Sony das einfach liegen lassen kann, aber ich glaube nicht, dass Nathan Drake nochmal aus seinem Grab hervorziehen werden.
Ah, man weiß es nicht. Vielleicht kommt noch mal irgendwie was, dass sie irgendwo was dazwischen basteln oder so.
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt in der Aufnahme, dass leider Gottes die Möglichkeit besteht, halt zwischen dem Ende und dem Epilog noch irgendwas einzubauen. Ja. Aber da ist noch das passiert. Ich hoffe aber, dass es nicht so kommt.
Ja, bevor er alt und grau geworden ist und eine Tochter gezeugt hat. Ja. Vielleicht hat die Tochter auch während des Abenteuers, vielleicht kann man das spielen.
Ja, ein God of War-like Sex.
Die Kamera schwenkt dann weg, man hört es nur. Ist doch okay.
Ja, aber weißt du, wenn das nächste God of War halt wie Uncharted sich spielt, wie ist das
nicht so Uncharted? Man muss halt nur ein Quicktime-Event machen, sehen tut man nix. Warum? Kann man machen.
Oh Mann.
Okay.
Ja.
Nee.
Das war's dann mit unseren Sexkapaden zu Uncharted 4.
Ja.
Definitiv ein Spiel, was man sich holen sollte und ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen, die Uncharted 4 gespielt haben und einen ähnlichen Background haben wie du oder ich,
die vielleicht weniger in der Materie drin sind oder halt mehr und was sie zum Ton sagen und zum Epilog. Das interessiert mich mit am meisten, weil ich, wie gesagt, schon sehr Zwiespältiges aufgenommen habe von Uncharted-Fans und sehr überrascht war, dass du da teilweise doch ein bisschen gegen den Strom geschwommen bist, gegen den allgemeinen Tenor von Uncharted-Fans.
Ich weiß, bei uns, ich vermute mal, dass Roman eventuell alle Teile gespielt hat. Das kann gut sein, das weiß ich nicht genau. Bei Thomas weiß ich, dass er 3 gespielt hat und jetzt 4. Da müsste man mal nachhaken, ansonsten.
Und Anton hat, glaube ich, 1 durchgespielt. 2 weiß ich nicht, ob er den durchgespielt hat, aber ich weiß, dass er da ihm sehr kritisch gegenüberstand. Und dass er, ich vermute, deswegen hat er 3 nicht gespielt und ist jetzt mit Uncharted 4 zurückgekehrt. Und er fand das, wie gesagt, er empfand das als sehr runden Abschluss.
Ja. Ja, ich glaube, die waren alle 3 ziemlich begeistert. Ich weiß nicht, ob sie große Kritikpunkte hatten, dass,
ja, deswegen wollte ich nicht mit dir aufnehmen. Ja. ja. Weil ich weiß, dass du ihm auch ein paar kleine kritische Worte gegenüber verlieren würdest. Und ich habe dir versprochen, ich zerreiß das Spiel nicht. Das habe ich auch nicht gemacht, hoffe ich. In deinen Augen.
Nö. Also die Kritikpunkte, die du hast, kann ich im Großen und Ganzen alle nachvollziehen. Das ist, ja.
Danke.
Bin ich ziemlich d'accord mit dir.
Hat es im Endeffekt auch noch geklappt.
Ja.
Ende gut, alles gut. So wie Uncharted 4 werden wir jetzt mit unseren Kindern den Sonnenuntergang entgegenfiebern und uns dann irgendwann in der nahen Zukunft.
Ja, ich hätte dann auch gern 2 Häuser am Strand und ein eigenes Boot.
Und eine eigene Insel. Das sah aus wie eine eigene Insel. Also.
Ja, gut, das weiß man jetzt nicht.
Das ist dann in der nahen Zukunft. Die Gamer-Insel.
Wir gründen einen Inselstaat.
Ja. Und dann bringen wir uns alle um, weil wir uns nicht einig sind.
Ja.
Und ja, das ist dann das Ende der Gamer-Insel. Aber dazu einiges mehr demnächst bei uns, bei euch, wie auch immer man das sehen mag. In der nächsten Folge werden wir die 350. Folge groß zelebrieren mit einer sehr interessanten Thematik. Da werden wir dann über unsere Top 5 aller Zeiten sprechen und in einer großen Runde die Gamer-WG Top 5 aller Zeiten auswerten und küren. Und danach geht's, glaube ich, weiter mit GTA Online, einen Podcast, den du aufgenommen hast zu den neuesten Problemchen, die das letzte GTA Online Update gebracht
hat.
Der
sehr, sehr lang geworden ist, ja. Ja, schauen wir mal. Wenn nicht noch irgendwie was mit interessanten Themen einer da dazwischen packt, dann wird das wahrscheinlich der nächste, ja, der GTA Online. Weil der schon im Kasten ist.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, weil ich im Top 5 Podcast noch dabei bin. Und wir hören uns irgendwann in der Zukunft wieder. Bis dann, euer Maurice.
Ja, ich sag auch ciao. Spätestens bis zum GTA Online Podcast. Euer Kai.